ARD. Sprechen wir über Mord. Im Würgegriff des Ladenhüters. Tod hinterm Supermarkt. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Hallo zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord und hallo an Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Der Fall heute, ich komme gleich mal ohne Umschweife auf den Punkt, ist eigentlich genau die gleiche Konstellation wie die Tötung des Afroamerikaners George Floyd im Mai 2020, dem von einem Polizeibeamten fast 10 Minuten lang mit dem Knie am Hals die Luft abgedrückt wurde, sodass George Floyd starb. Mehrere Menschen standen unmittelbar dabei, bekamen mit, was passierte, hörten Floyd vor allen Dingen auch den inzwischen so berühmten und so tragischen Satz »I can't breathe«, ich kann nicht atmen, sagen. Es war ein Aufschrei gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA und weit darüber hinaus. Und es ist und bleibt für mich unfassbar, dass damals niemand eingeschritten ist, als Floyd erstickte. Heute, lieber Thomas Fischer, haben wir ein sehr ähnliches Geschehen, wenn auch fast 40 Jahre früher und statt in Minneapolis im eher beschaulichen Tübingen, vielleicht nur als ganz kleines Schlaglicht vor der ausführlichen Würdigung. Sehen Sie auch diese große Vergleichbarkeit?
Ja, natürlich. Die drängt sich auf, ja.
Kiyomas Javadi, ein Mann, der aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet war, ist das Opfer in diesem Fall. Auch die Polizei kommt an den Tatort, aber wohl erst, als es schon zu spät ist. Wir sprechen also nicht von Polizeigewalt. Der Täter ist ein übereifriger und möglicherweise rassistischer Lehrling. Hören wir rein, worum es geht.
Seit 4 Wochen steht Tübingen Kopf.
Das war Lynchjustiz.
Der Tod eines Asylanten erhitzt die Gemüter der Universitätsstadt.
Und wenn ich mir vorstelle, da laufen 30 Leute vorbei und da wird jemand auf offener Straße erwürgt und nichts passiert.
Pfannkuchenmörder prangt es rot am Eingang einer Filiale mitten in der Tübinger Innenstadt. 10 bis 15 Minuten lang hatte der Lehrling ihn im Würgegriff gehalten, bis der Iraner schließlich erstickte.
Es spricht nichts dafür, dass diese Exzesshandlung ausgelöst worden ist, weil er sich einem Ausländer gegenüber gesehen hat.
Von Pfannkuch war hier schon die Rede und wird es wahrscheinlich noch sein. Vielleicht ziehen wir diese Info noch kurz vor die Klammer. Das war in meiner Jugend eine Supermarktkette in Süddeutschland, benannt nach ihrem Gründer August Pfannkuch mit einem Logo aus einem weißen P mit 3 links angehängten stilisierten Blütenblättern und dem verheißungsvollen Slogan »Pfannkuch, so mag ich dich«. Erinnern Sie das, Thomas Fischer?
Ja, ich kann mich an den Namen erinnern, aber an den Slogan nicht.
Ende der 1990er Jahre ging die Geschichte über das Unternehmen Pfannkuch hinweg und einige der rund 200 Pfannkuchs wurden Sparsupermärkte. In Tübingen gab es natürlich auch einen Pfannkuch und was dort passierte, das fasst uns Isabel de Mee zusammen.
Vor aller Augen wird Kiyomars Javadi am 19. August 1987 im Hinterhof eines Tübinger Supermarktes getötet. Der 20 Jahre alte iranische Geflüchtete stirbt im Würgegriff eines Lehrlings. Ein Passant ruft noch, du bringst ihn um, doch niemand greift ein. Als die Polizei kommt, ist Javadi längst tot. Eine Verkäuferin soll den jungen Asylbewerber zuvor dabei beobachtet haben, wie er den Supermarkt gegen 16.30 Uhr mit einem Einkaufswagen durch den Hinterausgang verlassen will. Im Einkaufswagen liegen Waren im Wert von 54,50 Mark, Alkohol, Fleisch und Tiefkühlgerichte. Als er entdeckt wird, schiebt Javadi den Einkaufswagen zurück in den Laden. Ein Mitarbeiter stellt ihn zur Rede. Der Lehrling wird auf die Situation aufmerksam. Er fordert Javadi auf, mit in einen Nebenraum zu kommen, um die Sache zu klären. Der Lehrling ist 18 Jahre alt. Als Javadi sich weigert, mitzukommen, schiebt der Lehrling ihn in den Raum. Javadi wehrt sich heftig. Der Filialleiter ruft die Polizei. Es ist 16.59 Uhr. Javadi gelingt es, auf den Hinterhof zu fliehen. Der Filialleiter, der Lehrling und ein dritter Mitarbeiter holen ihn ein. Als Javadi den Mitarbeiter in den Finger beißt, nimmt der Lehrling ihn in den Schwitzkasten und reißt ihn zu Boden. Etwa 18 Minuten lang hält er Javadi im Würgegriff. Javadi liegt auf dem Bauch. Mit seinem Körpergewicht drückt der Lehrling ihn zu Boden. Sein linker Arm umklammert Javadis Hals. Mit seiner rechten Hand verstärkt er den Griff. Der 27 Jahre alte Filialleiter hält währenddessen Javadis linkes Bein fest und verdreht seinen Fuß. Als sich der 20-Jährige mehrfach aufbäumt, verstärken die Männer ihren Griff. Zahlreiche Menschen bekommen das Geschehen mit. Mehrere Passanten fordern den Lehrling auf, Javadi loszulassen, aber er lässt von Javadi nicht ab. Um 17.17 Uhr trifft die Polizei ein. Der junge Asylbewerber ist tot. Nach Feststellung eines Rechtsmediziners ist der Iraner spätestens nach 10 Minuten gestorben, vielleicht schon nach 3 Minuten. Nach seinen Angaben hätten die beiden Männer Javadis Todeskampf mitbekommen können und müssen. Am 30. Juni 1988 verurteilt die Jugendkammer des Landgerichts Tübingen den Filialleiter und seinen Lehrling wegen fahrlässiger Tötung. Der Lehrling wird als Heranwachsender nach Jugendstrafrecht zu einer Jugendstrafe von 1,5 Jahren verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung. Der Filialleiter wird zu einer Freiheitsstrafe von ebenfalls 1,5 Jahren verurteilt. Auch seine Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Nach Ansicht der Kammer war den Männern trotz der Warnungen der Umstehenden die Gefährlichkeit ihres Tuns nicht bewusst. Javadis Tod hätten sie weder gewollt noch billigend in Kauf genommen. Das Urteil sorgt nicht nur in Tübingen für Empörung. Im März 1989 hebt der Bundesgerichtshof das Urteil auf und verweist die Sache ans Landgericht Stuttgart. Im Dezember 1989 bestätigen die Stuttgarter Richter das Tübinger Urteil. Der vorsitzende Richter richtet deutliche Worte an die Angeklagten. Trotz der Warnrufe und anderer unübersehbarer Warnsignale hätten sie nicht von Javadi abgelassen. Ihr Motiv sei nicht bewusster Ausländerhass gewesen, sagt er, sondern ihre starren Vorstellungen von Recht und Ordnung.
Bevor wir in die strafrechtlichen Details einsteigen, Thomas Fischer, würde ich gern diesen Fall gerade noch mal zeitlich mit Ihnen ein bisschen einsortieren. Asylanten ist das gängige Wort gewesen. 1987 spielt das eigentliche Tatgeschehen, also noch vor der Wende, vor dem Mauerfall, vor der deutschen Einheit, vor der Zeit, in der wir aus heutiger Perspektive sagen, da ist der Fremdenhass dann so richtig hochgekommen. Aber wenn wir jetzt die Schilderungen rund um dieses Verfahren, und ich habe auch gleich noch ein, zwei ganz interessante Originaltöne aus dieser Zeit im Angebot, wenn wir uns das anhören, dann ist ja schon ein sehr latenter oder fast schon offener Ausländerhass, eine große Skepsis gegenüber diesen merkwürdigen Menschen aus diesen fernen Ländern. Das schwingt da ja alles mit, mehr als wir vielleicht so in der Rückschau über das Jahr 87 gedacht hätten, oder verkläre ich da? Was war das für eine Zeit, in der, ich sag's einfach nochmal, das Wort Asylanten genau in der Bedeutung verwendet worden ist, von der wir dann später gesagt haben, nein, um Gottes Willen, so kann man doch dieses Wort nicht gebrauchen und da schwingen noch die falschen Motive mit.
Ja, aber Fremdenfurcht und Fremdenfeindlichkeit hat es schon immer gegeben. Das ist dann in den 90er Jahren, also nach der Wende, insbesondere zunächst in Ostdeutschland, aber dann auch in Gesamtdeutschland, nochmal sehr stark aufgeblüht ist. Das ändert daran nichts, aber das hat es natürlich auch schon immer gegeben in beiden deutschen Staaten.
Und eine große Diskussion hat es damals gegeben in Tübingen um dieses Urteil mit der These, das ist zu milde ausgefallen und das ist auch deswegen zu milde ausgefallen, liebes Gericht, weil ihr das nicht gesehen habt, was da an einer möglicherweise fremdenfeindlichen Motivation des Lehrlings geschehen ist. Das müssen wir, glaube ich, gleich nochmal besprechen. Aber vielleicht gehen wir an das unmittelbare Tatgeschehen und an den Täter heran. Ein Lehrling, der übereifrig ist, ein Lehrling, der für Ordnung in seinem Pfannkuchensupermarkt sorgen will und dann einfach über die Stränge schlägt. Ist dieser Fall so einfach gelagert oder ist es nicht doch ein bisschen komplexer, wie er hier wirklich durchgreift?
Vermutlich ist es komplexer, aber auch hier muss man sagen, das Geschehen liegt lang zurück. Das Urteil gibt ja nicht so wirklich sehr intensive und sehr tiefschürfende Erklärungen für die Motivationslage der beiden Angeklagten und für die, sagen wir mal, Hintergründe ihrer psychischen Dispositionen. Aber natürlich spielt da alles irgendwie wahrscheinlich, ich kann es jetzt nur mutmaßen, spielen wahrscheinlich alle die von Ihnen erwähnten Motivlagen eine gewisse Rolle. Ja, und die Biografien der Beteiligten und diese, ja, sagen wir, situative Zuspitzung durch das zunächst mal aggressive Verhalten des Getöteten oder dieses wehrhafte Verhalten des Getöteten, der sich da jetzt nicht freiwillig in das Büro verfrachten lassen will und der dann auch versucht wegzukommen. Und dann ganz offensichtlich so eine Vorstellung davon, dass man da jetzt also hart durchgreifen muss, jetzt mal ganz allgemein ausgedrückt. Ja.
Wenn wir uns das Vortatgeschehen anschauen, das ist ein Ladendiebstahl gewesen, oder? Er nimmt die Ware, er verlässt mit der Ware den Supermarktbereich. Alle Menschen im Jurastudium leiden und alle, die es hinter sich haben, erinnern sich an die unendlichen Diskussionen über die Frage, wann ist es denn geklaut? Vor der Kasse, hinter der Kasse, neben der Kasse, unter der Kasse? Aber er versucht irregulär den Supermarkt zu verlassen mit der Ware. Da muss man, glaube ich, nicht lang diskutieren.
Nein, das ist ein sogenannter Gewahrsamsbruch. Der kann ja auch schon vor dem Kassenbereich vollendet sein. Wenn er zum Beispiel eine kleine, unauffällige Sache in seine Hosentasche steckt, ist auch da schon der Gewahrsam des Gewahrsamsinhabers gebrochen.
Ja,
das ist ein vollendeter Diebstahl.
Er marschiert mit seiner Ware irgendwie hinten schräg raus. Dann schreitet der Ladendetektiv ein oder der Lehrling, der dazu berufen ist. Was darf der denn dann? Der darf den festhalten und einsperren?
Der darf den festhalten und einsperren, ja. Sogenanntes Festnahmerecht. Frischer Tat ertappt. 127 Strafprozessordnung. Darf er machen. Die Kammer hat gesagt, man darf ihm eine Körperverletzung zufügen. Da kann man sich über die Frage des Exzesses oder so natürlich unterhalten. Aber im Prinzip gibt es dieses Festnahmerecht. Also das ist ein allgemeines Festnahmerecht, das jedermann hat. Ja, wenn ich in meinem Haus einen Dieb erwische, darf ich ihn auch festhalten.
Und darf ihn auch einsperren. Schlüssel abziehen, warten, dass die Polizei kommt.
Genau.
Eine Körperverletzung zulasten von Herrn Javadi. Wie grenze ich das ab zu dem unmittelbaren Zwang, der auch bei der Polizei in der Terminologie immer eine Rolle spielt? Immer diese schöne Formulierung, machen Sie das jetzt bitte, sonst wenden wir unmittelbaren Zwang an.
Naja, das ist ja sozusagen Sicherheits- und Polizeirecht, wenn wir hier über Strafprozessrecht sprechen. Ob die, sagen wir mal, Rechtfertigungsgründe des allgemeinen Strafrechts auch auf Polizeibeamte anzuwenden sind, ist immer mal wieder streitig. Ja, darf sich ein Polizeibeamter auf das Notwehrrecht beispielsweise berufen oder das Nothilferecht oder reicht ihm das Polizeirecht? Im Prinzip ist das parallel. Und auch Polizeibeamte im Dienst können im Einzelfall dann sozusagen individuelle Notwehr- und Notstandsrechte als Rechtfertigungsgrund anführen. Der unmittelbare Zwang ist die Durchsetzung einer polizeilichen Verfügung und läuft ja aufs selbe hinaus. Ja, also so ein Ladendetektiv, der sagt jetzt nicht unmittelbarer Zwang, was er da tut, aber es ist natürlich unmittelbarer Zwang. Er hält ihn fest. Das heißt, er wirkt auf den Körper ein, damit er nicht weglaufen kann.
Und das ist prinzipiell gerechtfertigt. Und jetzt kommen wir in diese dramatische Situation, in der dieses Festhalten halt so extrem wird über einen so langen Zeitraum und mit so großer Gewalt gegen den Hals von Herrn Javadi, dass der verstirbt. Da überschreiten wir ja irgendwann jetzt eine Schwelle von dem, was erlaubt ist, zu dem, was die Straftat ist. Wie gucken wir uns das jetzt sinnvollerweise an? Wo ist hier der Punkt, an dem das umschlägt? Und wo ist der Punkt, und das ist dann die Kernfrage für das ganze Urteil, was der Lehrling davon hätte bemerken müssen?
Ja, was er bemerkt hat und was er hätte bemerken müssen. Es ist ja so, man könnte ja auch über Vorsatz nachdenken. Die Kammer hat ja auch darüber nachgedacht. Es gibt ein ganz schlüssiges Argument, als dann ungefähr nach 15 Minuten oder wann die Polizei kam, hat er den Geschädigten losgelassen und hat die Polizeibeamten gewarnt, der sei gewalttätig. Die sollten aufpassen. Das deutet darauf hin, dass er jedenfalls zu diesem Zeitpunkt nicht dachte, dass er tot ist. Und dass er wohl auch nicht damit rechnete während des Würgens, sondern dass er einfach nur dachte, den halte ich jetzt so fest in so einem Haltegriff, den er sich da irgendwie angeeignet hatte, dass der keinen Mucks mehr macht und jetzt absolut ruhig da liegt. Das ist eine Situation, die gar nicht mal so selten vorkommt, auch bei polizeilichen Festnahmen gelegentlich vorkommt. Und auch hier ist es ja so, dass wenn man den Tatablauf liest, wie er im Urteil festgestellt ist, dass der natürlich, also der Geschädigte, je mehr er da festgehalten und bedrängt wurde von denen und mit dem ganzen Körpergewicht auf ihn gelegt, desto mehr gerät er natürlich in Panik und versucht wegzukommen. Und das erlebt man ja immer wieder, sieht es auch gelegentlich bei Polizeieinsätzen, zum Beispiel wenn man Aufnahmen von Demonstrationseinsätzen und so weiter sieht. So eine Gegenwehr wird da auch provoziert teilweise. Im polizeilichen Jargon nennt man das Sicherheit herstellen. Ja? Wenn so eine SEK irgendwo reinmarschiert, dann treten ja die Tür ein, schreien rum, Polizei, Polizei, alles auf den Boden legen. Und dann muss irgendwann Sicherheit sein. Und solange da noch einer steht, ist keine Sicherheit. Dann werden die auf den Boden gelegt, dann werden ihnen die Hände mit Kabelbindern auf den Rücken gebunden. Und dagegen wehren sich die Leute dann. Ja? Sie sind überrascht, haben Angst, versuchen zu fliehen. Und dann wird ja auch nicht zärtlich mit denen umgegangen. Ne? Also ich habe auch schon Fälle gehabt, wo beispielsweise Festzunehmende relativ schwer verletzt waren, eine Schussverletzung oder Stichverletzung. Und dann kommt die Polizei und dreht ihm die Arme auf den Rücken und fesselt ihn. Da würde ich wetten, da könnten nur sehr viele Leute jetzt absolut ruhig still liegen bleiben und sagen, ich bin...
Ergebe mich meinem Schicksal.
Ich bin ein armer kleiner Mensch und ich zucke mit keinem Muskel mehr. Das ist sehr schwer. Ja? Man gerät in Panik und schlägt um sich oder versucht sich zu entziehen. Das führt dazu, dass die Polizeibeamten sagen, aha, ein schöner Fall von Widerstand. Da wollen wir noch mal ein bisschen fester zuziehen, ja? Damit da jetzt mal endlich Ruhe ist. Ja? Das sind dynamische Situationen. In solchen Situationen können sich dann Motivationen, so Hintergrundmotivationen, ja, von dir lasse ich mich noch lange nicht hier gegen das Schienbein treten oder so ein Zeug, ja, oder vielleicht du Asylant, ja, was hast du hier, dich ja auch noch aufzumänteln. Das kann dann durchbrechen, ja, das kann eine Mitmotivation sein, selbstverständlich. Das ist immer ein Motivationsbündel, warum die Menschen handeln.
Genau.
Wenn das jetzt eine gebrechliche alte Frau ist, wird er wahrscheinlich nicht den Hals 10 Minuten lang zudrücken.
Genau. Wichtig nochmal zur Unterscheidung. Wir sprechen im Augenblick über die Maßnahmen des Lehrlings. Wir waren kurz mal bei der Polizei, aber eigentlich es ist der Lehrling, der das tut.
Ja, es geht ja hier nicht um die Polizei. Das ist ein privater Sicherheitsdienst, der da privat handelt. Aber er macht ja im Prinzip dasselbe. Er versucht halt mit einem ihm grundsätzlich zustehenden Rechtfertigungsgrund, nämlich dem Festnahmerecht aus der SCPO, eine Straftat, sagen wir jetzt nicht aufzuklären, aber doch irgendwie zu verhindern und dem Straftäter
der Strafverfolgung zu ermöglichen.
Genau, der gerechten Bestrafung zuzuführen. Das darf er ja im Grunde. Dafür ist er ja da, ist ja sein Job. Aber er darf natürlich nicht sozusagen in einem vollkommen unverhältnismäßigen, exzessiven Maß Gewalt ausüben, um da ein geringwertiges Gut irgendwie zurückzuerlangen, also Stehlgut, oder um so eine Bagatelltat da jetzt Strafverfolgung zuzuführen.
Jetzt haben Sie so nebenbei gesagt, das darf er ja, das ist ja sein Job. Das haben Sie im Zweifel keinesfalls leichtfertig gesagt. Ich will trotzdem nochmal fragen, eigentlich ist er ja Lehrling und eigentlich ist ja die Konstruktion so, er ist in der Ausbildung, habe ich das jetzt falsch im Kopf, irgendwo im Fleisch- und Wurstbereich, glaube ich sogar. Und das, was da jetzt an Verhütung von Ladendiebstahl passiert, das passiert ja aus einer eigentlich anderen Situation, dass dieser Pfannkuchmarkt grundsätzlich ein Ladendiebstahlsproblem gerade hat, A, und B, der Chef eine Prämie ausgelobt hat, wer einen erwischt, der kriegt einen Bonus. Ändert das hier in irgendeiner Form was? Sollten wir diesen Bonus argwöhnisch betrachten, weil er quasi dazu verlocken könnte, dass man besonders eifrig ist, oder ist das alles im Bereich der legitimen Rechtsverfolgung und deswegen unbeachtlich, habe ich mich gefragt.
Ja, ich habe ehrlich gesagt dieses Detail jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, es ist so, wie Sie es zuletzt beschrieben haben, es ist alles im Bereich des Legitimen. Ich denke schon, dass man da was ausloben darf und seine Mitarbeiter dazu anhalten darf, das möglichst zu verhindern und nicht wegzugucken. Ich denke schon, dass da keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. Natürlich, das steigert den Eifer vielleicht, ja. Aber dass die beiden, sind ja beide verurteilt worden, wobei mir nicht völlig klar ist, ob der Filialleiter wegen aktiven Tuns oder Unterlassens des Einschreitens, ich glaube aber wegen aktiven Tuns, verurteilt worden ist. Dass sie das getan haben, um sich die Prämie zu verdienen, ist ja auch so nicht festgestellt. Ja. Also kann auch eine Motivation gewesen sein, wahrscheinlich eher so die allgemeine Stimmung, Ladendiebe, jetzt muss durchgegriffen werden. Der Chef will das und das wird hier sehr gern gesehen, wenn man sich da richtig reinhängt. Und dann ist es im Prinzip eigentlich egal, dass der jetzt nicht von der Sicherheitsfirma war, sondern in dem Laden selbst angestellt. Der hatte schon auch die Aufgabe, da dafür zu sorgen, dass da keine Waren wegkommen.
50 D-Mark Fangprämie 1987, nicht wenig Geld.
Nee, das war schon ordentlich für einen Lehrling allemal.
Ja. Jetzt ist ein bisschen so das Problem bei der Persönlichkeit des Lehrlings, so wie er uns im Urteil und wie er uns in zahlreichen Artikeln, aber auch Sendungen und Beiträgen, die es über diesen Fall gibt, weil er eben auch für viel, viel Aufsehen gesorgt hat, so wie uns der junge Mann geschildert wird, mag das Geld gar nicht im Vordergrund gestanden haben, sondern eine, ich glaube, die Kammer hat das selber ähnlich formuliert, sehr ausgeprägte Vorstellung von Recht und Ordnung, die er durchsetzen wollte. Klingt irgendwie so ein bisschen schauerlich und nach zusammengeknallten Hacken, ist er aber eigentlich auch vom Grundsatz her immer noch auf dem Boden der Rechtsordnung, oder? Irgendwie so, Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen, so in die Richtung.
Ja, das stimmt. So ist es. Aber man kennt ja die Menschen und man weiß, dass die Menschen sehr unterschiedlich sind. Und es gibt natürlich auch, sagen wir mal, Menschen mit einer starren Vorstellung, ja, und sagen, also jetzt wollen wir doch mal sehen. Und der war jetzt 18 Jahre alt, gerade 18, glaube ich, geworden, also Heranwachsender. Und da sind die Vorstellungen von der Welt noch ein bisschen eingeschränkt vielleicht auch oder sogar wahrscheinlich. Und man hat Vorstellungen von sich selbst als Held und als durchsetzungsstarker Bursche. Und je nachdem, was da so für ein allgemeiner Lebens- und ideologischer Hintergrund besteht, kann es schon sein, dass da halt dann solche Gesichtspunkte, das wollen wir doch mal sehen und jetzt, da gebe ich jetzt auf gar keinen Fall nach, das wird jetzt durchgezogen. Das sind ja auch Vorstellungen, die, sagen wir, in der populären Kultur durchaus verbreitet sind und im allgemeinen Bewunderung stehen, ja, dass man sich nichts gefallen lässt und dass man sich durchsetzt. Und bei so einem 18-Jährigen ist es wahrscheinlich noch ein bisschen ausgeprägter oder kann es noch ein bisschen deutlich ausgeprägter sein als bei anderen. Gleichzeitig hat man da noch nicht so sehr viel in der Birne, was die Abschätzung von Gefahren und Verhältnismäßigkeiten und Kompromiss einzugehen betrifft. Und da kann es halt dazu kommen, dass hier so eine vollkommen exzessive, aus dem Ruder laufende Handlung begangen wird. Wobei er ja, so hat das Landgericht festgestellt, und ich kann auch jetzt kein durchschlagendes Argument dagegen entdecken, dass er keinen Tötungsvorsatz hatte, auch keinen bedingten Tötungsvorsatz. Er hat auch, glaube ich, nicht gedacht, wenn der stirbt, dann ist es mir auch recht. Sondern der hat einfach nur gedacht, den mache ich jetzt einfach wehrunfähig. Den halte ich jetzt hier so lange am Boden, bis die Polizei kommt.
Und sagt denen dann, Sie haben das schon angesprochen, Achtung, der ist gefährlich. Sehe ich ganz genauso, ein ganz klares Indiz eigentlich dafür, dass er überhaupt keine Vorstellung davon hatte, was unter seinen Händen da gerade passiert ist.
Einer meiner Söhne ist ein relativ guter Judokämpfer, ist schon einige Zeit her, aber da kann ich mich auch noch an Situationen erinnern, wo er mich probeweise in einen Haltegriff nahm.
In der Diskussion um das Taschengeld?
Nein, nein, einfach nur um zu zeigen, was er wieder jetzt für seinen Schwarzgurt oder so gelernt hat. Und das ist schon beeindruckend, ja, wenn man da liegt. Und jede Bewegung, die man macht, führt nur dazu, dass alles noch viel schlimmer wird. Ja. Und das sind sehr kritische Situationen. Also nicht für mich jetzt, aber in diesem Fall natürlich, weil das Ganze ja auch noch mit hoher Aggressivität aufgeladen war durch den vorherigen Rabatz, der da gemacht wurde und durch den Fluchtversuch und so weiter.
Was ist mit den Menschen, die drumherum stehen? Wir haben schon am Anfang über die Parallele zum Fall George Floyd gesprochen, der sicher in vielen Punkten dann auch ganz anders ist und der sicher auch in seiner zentralen Wirkung für die damalige innenpolitische Situation, von der heutigen will ich überhaupt nicht reden, in den USA zu einer Debatte darüber geführt hat, wie sich hier die Gesetzeshüter verhalten. Aber das, was ja bei beiden Fällen völlig gleich ist, dass da Menschen drumherum stehen, die im Grunde ja sehen, was passiert und es scheinbar auch nicht verstehen oder nicht entschieden genug sind, da jetzt, was ist denn das richtige Wort, Zivilcourage zu zeigen, einzugreifen, darauf hinzuweisen, aber die letztlich beim Sterben zugucken.
Ja, natürlich haben nicht alle Passanten, die da waren und zugeschaut haben, sagen wir, die Todesgefahr erkannt. Manche oder viele haben erkannt, dass das irgendwie unverhältnismäßig ist, ja. Und im Nachhinein sozusagen ist man immer schlauer, ne? Und jetzt zu sagen, das ist ja unglaublich, dass da keiner eingeschritten ist, das stimmt ja auch. Das ist ja auch schockierend, dass keiner eingeschritten ist. Sie hätten ja alle ein Nothilferecht gehabt. Und die hätten natürlich auch eine Nothilfepflicht gehabt. Die haben ja alle unterlassene Hilfeleistung begangen, die daneben standen. Weil er ja in einer unmittelbaren Lebensgefahr war. Und teilweise ist es ja auch erkannt worden. Also wenn da einzelne Leute rufen, der wirkst den ja, der stickt ja, hör auf damit. Dann ist ja offensichtlich, dass er die Todesgefahr erkannt hat. Er hätte dann natürlich einschreiten müssen, sollen. Und auch dürfen, natürlich. Hätte Nothilfe leisten können nach § 32 StGB und hätte den Lehrling halt mal eins hinter die Löffel gegeben. Das hätte diese Situation geklärt.
Interessante Situation. Nothilfe gegen den berechtigt Nothilfe Ausübenden.
Weil der übte ja keine berechtigte Festnahme mehr aus.
Sie überschoss, aber...
Genau, der hatte ja die Grenze der Verhältnismäßigkeit längst überschritten und bewegte sich in einem nicht mehr gerechtfertigten Exzesszustand. Und da darf man natürlich Nothilfe leisten. Und das ist so, wie wenn er da eine Pistole gezogen hätte und hätte dem Ladendieb, der mit einem Päckchen Kaugummi versucht zu fliehen, versucht von hinten zu erschießen. Das darf man natürlich dann ihm angreifen und ihn am Schuss hindern. Obwohl er grundsätzlich berechtigt wäre, die Flucht zu verhindern. Ja, also so muss man sich das ungefähr vorstellen. Andererseits muss man sagen, man kennt Situationen vielleicht auch von einem selbst, Das kommt ja immer wieder häufig vor. Und je größer die Anzahl der Menschen ist, die dazuschauen, desto höher ist die Gefahr, dass keiner sich zuständig fühlt. Man muss jetzt sagen, man kennt ja die Situation nicht mehr unmittelbar. Man weiß nicht ganz genau, wie das da aussah, wie die Erregungssituation war, wie die Konstellationen waren, wie kräftig und stark diese beiden Täter ausgesehen haben, die da standen und sich um den Geschädigten da in Anführungszeichen kümmerten. Und da kommt man jetzt vorbei als Passant und denkt, was ist denn da los? Und das ist ja irgendwie furchtbar. Und was machen die denn da überhaupt? Da muss man ja auch erstmal dazu kommen, da jetzt einzuschreiten. Also da muss man auch eine doch deutliche Angst und Hemmschwelle überwinden, bis man da hingeht und jetzt mit körperlicher Gewalt versucht, gegen die vorzugehen. Dadurch wird man ja unmittelbar Teil des Kampfes, der da stattfindet, und bringt sich auch selbst in Gefahr, das ist klar. Und da stehen halt die Leute rum und alle glotzen und sagen, was ist denn da los, und lass ihn doch mal wieder zur Atem kommen oder so, ja. Aber keiner fühlt sich jetzt letzten Endes verpflichtet, da jetzt einzuschreiten. Und weil die anderen es nicht machen, macht man es auch nicht. Ja, warum denn ich? Ja, warum soll ich mich in Gefahr bringen? Das sind ja übliche Abläufe, die man immer wieder erlebt. Und wenn es dann doch mal anders läuft, wenn dann einer einschreitet, dann wird er als Held gefeiert. Ja, das war mal Zivilcourage. Er kriegt dann gleich einen kleinen Orden und wird vom Bundespräsidenten empfangen.
Oder es geht dramatisch schief. Es kann halt nach beiden Seiten tragisch enden.
Das ist so. Wenn Menschen im Fluss ertrinken und 50 Leute stehen am Ufer, ist es eine ganz ähnliche Situation, ne? Und keiner springt rein, weil er selber Angst hat oder weil er denkt, warum denn ausgerechnet ich?
Der andere sieht nach dem besseren Schwimmer aus, ja. Der damalige Schüler Olaf Bernau ist 4 Wochen nach der Tat auf einer Veranstaltung aufgetreten, über die wir im SWR berichtet haben, weil das in Tübingen einfach alles extrem emotional diskutiert worden ist in den Wochen und Monaten nach der Tat. Und er hat genau diese Fassungslosigkeit nochmal aus seiner Perspektive geschildert. Ich finde das ganz eindrücklich.
Also was mich erstmal bewegt hat, war direkt nach dem Tod dieses absolute Entsetzen, dass es möglich ist, auf offener Straße nachmittags um 5 Uhr, dass da ein Mensch 10 Minuten lang erwürgt wird. Ich bin dann nächste Woche darauf dahin gegangen, habe 10 Minuten lang die Leute gezählt, über 30 Leute sind vorbeigekommen. Und wenn ich mir diese Situation vorstelle, da laufen 30 Leute vorbei, gegenüber ist ein Reisebüro, und da wird jemand auf offener Straße erwürgt und nichts passiert. Er wird erwürgt, er wird zu Ende erwürgt. Dass so etwas passieren kann, hat Entsetzen bei mir persönlich ausgelöst.
Sehr nachvollziehbar. In der gleichen Reportage kommen Menschen zu Wort, die angrenzend an den Tatort ihre Büros und Geschäfte haben. Und da fällt dann so ein Satz, ja, da war Turbulenz, aber wir haben dann irgendwann das Fenster zugemacht, es war zu laut. Wir haben es gar nicht mehr mitgekriegt, was da draußen los war. Und zur Wahrheit gehört auch, dass es auch wirklich offen rechtsradikale Haltungen zu dieser Tat damals in Tübingen gegeben hat.
Auch Rechtsradikale melden sich zu Wort. In Tübingen wird dieses Flugblatt verteilt. An alle Ausländer. In der sogenannten BRD gibt es derzeit über 5 Millionen von euch elenden Schändern der germanischen Menschenrasse. Darum geben wir euch einen guten Rat. Packt eure Koffer und verschwindet aus Deutschland. Wir machen ernst. Wir haben eure Adressen fast vollständig und sind gut ausgerüstet.
Klingt eigentlich, als könnte es auch aus der vorvergangenen Woche stammen, oder?
Das ist der typische Jargon von solchen Menschen, von solchen Leuten. Gut, die versuchen sich da halt auf den Zug draufzusetzen und da ihre rassistischen und rechtsradikalen Parolen in die Welt zu blasen. Aber das hat ja jetzt mit der Beurteilung des Falles, außer dass sie das offenbar gut finden, wenig zu tun. Also es gibt keinen Anhaltspunkt. Die Kammer hat keinen Anhaltspunkt dafür gesehen, dass die beiden aus so einer Motivation heraus gehandelt haben. Dass das wahrscheinlich eine Rolle gespielt hat, dass das ein fremdländischer Mensch war, der vielleicht nicht gut Deutsch sprach, der vielleicht anders reagierte, als jetzt irgendein Steuerbeamter reagiert hätte, den man beim Clown erwischt, kann sein. Ich weiß es nicht. Man weiß ja auch nicht, was er für eine Persönlichkeit war, wie die Situation am Anfang sich so dargestellt hat. Was der junge Mann da gesagt hat, das ist unglaublich, dass da einer erwürgt werden kann. Das stimmt natürlich, aber in dieser Stellungnahme schwingt natürlich in gewissem Maße so eine Unterstellung mit, dass das wahrscheinlich vorsätzlich geschehen ist. Also dass das jedenfalls mit einer Tendenz zum Vorsatz des Erwürgens durchgeführt wurde. Wenn man einfach nur sagen würde, es ist ja unglaublich, dass jemand, der eine Straftat, wenn auch nur eine Bagatelltat begangen hat, dass der 15 Minuten lang festgehalten wird, da würde man sagen, nö, das ist nicht unglaublich. Das kann man schon machen. Die Polizei ist gerufen, der will abhauen, da hält man ihn halt fest. Und das wird wahrscheinlich auch nicht völlig ohne Geschrei und ohne körperliche Gewalt abgehen in irgendeiner Form. Und wenn man das nicht beachtet, ist das ganz normal. Es passieren jeden Tag unglaublich viele Sachen, wo man sagt, das ist ja wirklich schwer zu glauben, dass sowas passiert. Dass Kinder von Vätern im Auto vergessen werden und dann da drin ersticken im Sommer oder an Hitzschlag sterben. Da sagt man auch, das ist ja unglaublich, wie viele Leute sind denn an dem Auto da vorbeigegangen und gesehen, dass da ein Kind drin sitzt, obwohl auch jeder weiß, dass das hochgradig gefährlich ist, Kinder im Auto zurückzulassen bei heißer Sonneneinstrahlung. Aber so ist es halt. Natürlich ist diese Emotionalisierung der Tat, die wird ja auch gerade durch die Konstellation beflügelt oder herbeigeführt, dass auf der einen Seite ja ein Asylbewerber ist, der nur eine kleine Bagatelltat begangen hat und am Ende ist er tot. Das ist ja völlig unverhältnismäßig, ja. Und wenn da gesagt wird, ja, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist es eine Folge davon, dass er Asylbewerber ist, dass diese Menschen als nicht so wertvoll angesehen werden, dass man gegen die bedenkenloser Gewalt ausüben kann und so weiter. Das sind ja alles Unterstellungen, die erstmal so da sind, die man aber, wie sich gezeigt hat, im Verfahren, im Strafverfahren gar nicht beweisen kann, sondern das sind erstmal nur Spekulationen. Und man sagt, das unterstützt eine allgemeine Stimmung gegen Asylbewerber, man hat es ja in diesem rechtsradikalen Geschwätz gehört, und das zeigt, dass insgesamt eine, sagen wir mal, aggressive Gewaltbereitschaft gegenüber solchen Menschen besteht, die ihre Menschenwürde oder ihr Lebens- und Leibesunversehrtheit nicht achtet.
Aber das Problem scheint mir doch zu sein, dass an dieser Stelle einfach zwei Dinge aufeinanderprallen. Das ist die Frage, warum hat man Javadi erwischt und vielleicht auch so hart angefasst, und dann die rechtliche Bewertung hinten raus, die sehr klar dann auf die Nothilfe hinausläuft, sehr klare Anhaltspunkte dafür, dass er den Tod nicht für möglich gehalten hat, und dann ein Urteil, das für sich betrachtet juristisch in Ordnung geht. Der Faktor aber zum Beispiel, dass dieser Lehrling, so habe ich es dem Urteil entnommen, in seiner Lehrlingszeit 19 Ladendiebe aufgedeckt und gestellt hat und davon 12 Asylbewerber waren, könnte jetzt schon ein Indiz auf ein Vorurteil, auf ein Beuteschema aus der Perspektive des Ladendiebes oder was auch immer sein. Aber ändert ja nichts daran, dass das, was danach kommt, dann trotzdem das ist, was es ist.
Also kann sein, natürlich ist es ein Indiz. Man könnte jetzt natürlich auch irgendwelche Statistiken da spekulieren, dass es halt so eine zufällige Verteilung ist oder was auch immer. Aber natürlich ist es ein Indiz. Es gibt gewisse Beuteschemata, wie Sie es ganz richtig nennen. Bei dem Profiling der Polizei spielt es auch eine Rolle. Bestimmte Leute werden angehalten und kontrolliert und andere werden nicht angehalten. Wenn man denkt, wenn der so aussieht und wenn das so eine Person ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, als wenn da jetzt eine 50-jährige Frau mit einer Einkaufstasche lang geht. Das sind Erfahrungswerte. Ja, bei Fahrzeugkontrolle, da weiß man schon ungefähr, was für Autos man anhält, wer da drin sitzt und wenn man da rauszieht und wo man in den Kofferraum guckt und wo nicht. Ja. Und die werden dann gelobt, diese Leute, die Polizeibeamten beispielsweise oder Bundespolizisten, die sagen, ja, wir haben da ein Gespür dafür, ja, wir ziehen da immer die richtigen raus.
Genau, als Fahrer von Fahrzeugen mit Baden-Badener Kennzeichen wissen wir an der Schweizer Grenze, wonach geguckt wird.
Ah ja. Das mag so sein, es muss aber nicht so sein, ja, weil sie die anderen einfach nicht kontrollieren. Sie finden halt immer nur dieselben. Aber natürlich spricht auch was dafür, weil es gibt ja auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt und so weiter. Und es kann natürlich sein, dass er hier schaut, ja, wenn da jetzt wieder so ein, sagen wir, offensichtlich nicht, in Anführungszeichen, Bio-Deutscher sich auffällig vor Regalen aufhält und dann irgendwie langsam zur Seite schleicht, dann muss man gleich mal dahinterher mal gucken, was da wieder passiert ist. Das spielt alles eine Rolle. Und da ist ja auch was dran, ja, sozusagen. Also an diesem Vorwurf, an dieser, sagen wir mal, spekulativen Unterstellung oder dem Verdacht, der ja auch hier auf Indizien gestützt ist, dass das eine, sagen wir mal, selektive Auswahl von möglichen Übeltätern da stattgefunden hat, das stimmt ja. Und das muss man natürlich auch kritisieren, kann man, darf und muss man kritisieren. Und das ändert aber jetzt nichts an der Sache, dass natürlich hier im Einzelfall, wie Sie richtig sagen, sich die Situation ja sowieso so entwickelt hat, dass das vollkommen aus dem Ruder lief. Und dass das, was das Gericht als unbedingte starre Vorstellung von Recht und Ordnung angesehen hat, dass das natürlich auch solche Quellen haben kann oder hat.
Und das Gericht lobt den Lehrling für sein Streben nach Recht und Ordnung. Bisschen schräg, oder?
Das ist ein bisschen schräg, ja, das kann man schon so sagen. Ja.
Worauf mag das beruhen? 87 noch eine ältere Denke? Ich konnte es mir nicht so richtig herleiten.
Es ist, es kann auch einfach sein, dass sie versuchen, nichts zu übersehen. Ja. Man muss sagen, die 1,6 sind ja auch echt milde Strafen. Sowohl der Heranwachsende hat 1,6 mit Bewährung gekriegt, als auch der Filialleiter, der ja das alles, auch die Warnungen mitgekriegt hat und trotzdem nicht eingeschritten ist.
Die Nebenklage war der Meinung, es hätte auch Körperverletzung mit Todesfolge sein können.
Ja, Körperverletzung mit Todesfolge setzt ja eine rechtswidrige Körperverletzung voraus. Und die sagen halt, die Körperverletzung an sich, die war ja gerechtfertigt durch den 127 StPO, durch das Festnahmerecht. Also dass der den jetzt da misshandelt, in Anführungszeichen, durch Luftabdrehen, auf dem Boden festhalten und so weiter, Fuß verdrehen, das war gerechtfertigt, sagt die Kammer. Da gibt's dann sicher irgendwo eine Grenze, die ist dann irgendwann überschritten worden auf jeden Fall. Und Körperverletzung mit Todesfolge setzt eine vorsätzliche Körperverletzung, eine rechtswidrige Tat der Körperverletzung voraus, eine vollendete. Und da sagt die Kammer, das war keine vollendete rechtswidrige Körperverletzung, sondern es war dann letzten Endes nur in Anführungszeichen eine fahrlässige Tötung durch den Gesamtablauf dieses Handlungsstrangs.
Das habe ich mich aber gefragt, dieser Exzess in der Körperverletzung, der ja fraglos vorliegt, weil er stirbt ja, der beseitigt dann nicht die Nichtrechtswidrigkeit. Also der führt nicht dazu, dass es dann doch rechtswidrig wird?
Ja, der Tod ist rechtswidrig, aber die Körperverletzung ist gerechtfertigt sozusagen.
Auch im Exzess?
Schöne Frage. Bringt mich jetzt im Moment an die Grenze meiner dogmatischen Durchdringungskraft.
Denn das andere leuchtet mir ein, aber wenn wir sagen, die Körperverletzung ist nicht da, also schlägt hier nicht, weil sie gerechtfertigt ist, dann müsste doch diese Rechtfertigung mit dem Exzess irgendwo ein Ende haben.
Das ist wahr. Da stimme ich Ihnen zu. Also ich überlege mir nur gerade, nehmen wir mal an, es gibt eine gerechtfertigte Körperverletzung durch Nothilfe oder Notstand, die darin besteht, dass einer den Geschädigten schlägt, gerechtfertigt schlägt. Der fällt um, fällt unglücklich auf den Bordsteinkante und ist tot. Das ist eine vorsätzliche Körperverletzung mit Todesfolge, aber die Körperverletzung ist gerechtfertigt und deshalb ist es nur vielleicht eine fahrlässige Tötung. Vielleicht. Aber natürlich muss man sagen, das erscheint mir relativ plausibel, dass die Körperverletzung irgendwann nicht mehr gerechtfertigt ist. Nämlich in dem Moment, wo sie die Grenze der Verhältnismäßigkeit und des Festnahmerechts überschreitet.
Wobei sie es im subjektiven Tatbestand nicht tut, wenn ich jetzt nochmal so weiter drauf rumdenke, weil er immer noch denkt, der ist ja noch gefährlich.
Ja, so ist es. Also das ist eine komplizierte, muss ich ehrlich gestehen, das war mir noch gar nicht so aufgefallen, eine komplizierte Frage so im Zwischenbereich zwischen objektivem Tatbestand durch diese lang andauernde Handlung, einer sozusagen sich verändernden Rechtswidrigkeitslage und einer subjektiven Vorstellung. Das ist, finde ich, relativ kompliziert. Könnte man eine interessante Klausur
draus Schmerzhafte machen. Schmerzhafte Klausur draus machen. Könnte man machen, draus machen. Wenn wir nochmal bei aller Unzulässigkeit des Vergleiches, weil wir es ja doch als vergleichbar bezeichnet haben, die Parallele zu George Floyd und dieser gesamtgesellschaftlichen Debatte über, wie gehen wir damit um, dass wir das Leben von Menschen, den wir grundsätzlich als Gesellschaft wohl mit Vorurteilen begegnen. Ich glaube, so muss man es einfach formulieren. Alles andere wäre nicht realistisch. Herr Javadi ist hier mit Vorurteilen begegnet worden von Seiten des Supermarktpersonals. Ich denke, auch im Fall von George Floyd ist vieles strittig, aber unstrittig, dass er in diese Kontrolle gekommen und so behandelt worden ist aufgrund seiner Hautfarbe. Dann sind diese Fälle an der Stelle doch eigentlich wirklich ein gleiches Mahnmal dafür. Ich könnte jetzt pathetisch sagen, wie tödlich dann diese Vorurteile und diese rassistische Herangehensweise sein kann, oder?
Selbstverständlich. Und wenn ich mir das auch noch erlauben darf zu sagen, ich finde beide Strafen außerordentlich milde, 1,6 auf Bewährung. Der Strafrahmen des § 222, fahrlässige Tötung, geht bis 5 Jahre. Und viel fahrlässiger kann man ja eigentlich nicht mehr handeln, muss man schon sagen. Und dass man da jetzt sagt, ja, er wollte ja das Recht durchsetzen, das mag schon sein, aber ich finde nicht, dass das jetzt ein Gesichtspunkt ist, der diese wirklich grobe Fahrlässigkeit im Sinne von Leichtfertigkeit jetzt in einem solchen Maße aufwiegt, dass man sagen könnte, das ist jetzt aber sozusagen im deutlich unteren Drittel des Strafrahmens.
Also das Tübinger Urteil ist vom Bundesgerichtshof aufgehoben worden. Damit verbunden war die Verweisung ans Landgericht Stuttgart. Ich würde jetzt sagen, eine Klatsche. Sie würden sagen, nein, nein, keinesfalls.
Nein, ein Schutz, ein Schutz der Justiz vor Emotionalisierung im unmittelbaren örtlichen Umfeld.
Und dann kommt in Stuttgart genau das Gleiche wieder raus. Was ist das dann? Renitenz?
Nein, das ist auch kein Zufall. Neues Spiel, neues Glück sozusagen, ja, oder neues Pech. Aber natürlich hat die tatgerichtliche Justiz schon die Tendenz zu sagen, der BGH, der soll sich mal da raushalten oder so, ja. Und das hat schon gepasst, was die Tübinger da gemacht haben. Und warum soll man jetzt hergehen und sagen, wir wissen es jetzt aber besser, wir geben jetzt 1,7 oder so, ja. Wenn dasselbe wieder rauskommt und man sagt, das erste Urteil, das war schon im Prinzip dann auch im Ergebnis, ja. Ich weiß nicht ganz genau, aufgrund welcher Rechtsfehler aufgehoben worden ist. Also, ich habe die Revisionsbegründung nicht gesehen. Vielleicht waren da irgendwelche Beweise nicht richtig oder irgendwelche anderen Fehler. Und sagt man, diese Fehler werden jetzt nicht mehr gemacht, aber wir kommen zum selben Ergebnis. Dann kann man auch dasselbe geben.
Ist aber schon so ein bisschen wie eine klitzekleine Solidaritätsbekundung gegenüber den Kollegen,
oder? Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall auch eine Solidaritätsbekundung, ja, natürlich. Aber jetzt einfach immer zu unterstellen, das ist jetzt nur Solidarität, ja. Und die sagen natürlich, wir lassen uns gar nichts sagen von den Kerlen aus Karlsruhe, sondern da wird jetzt einfach wieder blind dasselbe getan. Das kann man natürlich auch nicht unterstellen, ja. Die Kammer in Stuttgart wird das dann schon nochmal ordentlich angeschaut haben und sind dann halt zum selben Ergebnis gekommen.
Kein Fall Baden gegen Württemberg.
Nein, nein.
Das war auf jeden Fall der Fall des tragischen Todes von Kiomars Javadi. Ein Fall, der damals, und ich habe den Eindruck, auch eigentlich bis in die heutige Zeit in Tübingen für viel Gesprächsstoff und viele Diskussionen gesorgt hat und sorgt. Danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer und danke auch an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Isabel Demey, Sonja Hase und Lena Wernhöfer. Ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Aufmerksamkeit möchte ich noch ganz kurz unserem Anrufbeantworter zuteil werden lassen.
Moin Holger, hallo Herr Fischer. Hier ist Torben Steenbuck vom Podcast Kunstverbrechen. Ich hätte da ein paar sehr spannende Fälle für euch. Ich habe vor ein paar Wochen einen sehr dreisten Kunstdieb interviewen können. Der hat vor einigen Jahren 2 Van Gogh-Bilder gestohlen aus einem Museum in Amsterdam. Außerdem verfolge ich mit meiner Kollegin Lenore Lötsch gerade die Spuren eines dreisten Fälschers und wir suchen nach einer gestohlenen Bronzestatue aus der Nazi-Zeit. Also wir sind da wirklich an spannenden Sachen dran und wir würden uns total freuen, wenn ihr in der ARD-Audiothek mal reinhört bei Kunstverbrechen. Herzliche Grüße aus Hamburg. Ciao.
Da sagen wir Danke. Kunstverbrechen, Thomas Fischer. Kunst kann kein Verbrechen sein, aber Kunst zu stehlen kann das Verbrechen sein, oder?
Oder zu fälschen.
Oder zu fälschen. Gibt es gefälschte Fischers?
Auf jeden Fall, aber ich kenne sie nicht.
Das war unser heutiger Fall. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge geht es um einen Mörder, der sich im Netz mit seiner Tat brüsten wollte. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.